ARD.
Gleich reden wir mit dem Leiter des Münchner Dogfests, das morgen beginnt und das sich unter anderem mit der Gefährdung der Demokratie in gleich 5 unterschiedlichen europäischen Ländern befasst. Davor aber Musik von Feist aus Nova Scotia. The Circle Married the Line. Feist. Sie hören Bayern 2, Zeit für unser werktägliches Kulturupdate.
Grenzenlos hören. Bayern 2.
Der Dokumentarfilm boomt. Das sieht man allein schon daran, dass das Münchner Dogfest genauso viele Besucher anzieht wie das Münchner Filmfest zum Beispiel im Sommer. Das Dogfest München ist Deutschlands größtes Dokumentarfilmfestival. Ab morgen ist es wieder soweit. Dann werden über 100 Beiträge aus 51 Ländern dort präsentiert werden. Bei mir im Studio ist der langjährige Leiter dieses Münchner Dokumentarfilmfestivals, Daniel Sponsel. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Sponsel, 109 Filme sind zu sehen auf dem Dogfest in der bayerischen Landeshauptstadt. Und das ist eine Auswahl, die Sie und Ihr Team getroffen haben aus insgesamt, glaube ich, 1300 eingereichten Filmen. Da gab es also einiges zu sichten für Sie. Anhand welcher Kriterien haben Sie Ihre Auswahl getroffen?
Ja, es war tatsächlich dieses Jahr noch mal mehr Einreichungen als in den Jahren zuvor, was uns echt erstaunt hat, weil wir alle mit einer Corona-Delle eigentlich rechnen. Also der Dokumentarfilm boomt tatsächlich in diesem Sinne. Ist zwar immer noch oft unterfinanziert, aber er wird gern gesehen und er boomt in gewisser Weise. Die Kriterien sind natürlich bei uns in allererster Linie Qualität der Filme, aber eben auch Vielfalt des Programms. Wir sind ja ein Festival mit einem breiten Programm. Wir wollen wirklich mit dem Programm und können es auch viele Menschen ansprechen. von jung bis alt, von verschiedensten thematischen Interessen, verschiedenen Länderschwerpunkten. Und das ist so unser Anspruch, da die besten Filme zu entdecken, die auch diese Vielfalt abbilden.
Das Dogfest München legt heuer einen Schwerpunkt auf den Zustand der Demokratie in Europa. In der Reihe Dogfocus Democracy laufen 5 Filme, die einen Blick auf die stark auseinanderstrebenden und driftenden Kräfte innerhalb der Demokratien in Europa werfen. Um welche europäischen Länder handelt es sich da im Einzelnen?
Ja, das sind 5 Filme aus und über die Entwicklung in Russland. Russland war ja mal auf dem besten Weg zu einer Demokratie, ist dann irgendwo falsch abgebogen, wenn ich das mal sagen darf. Ungarn, wir sind in Norwegen, wir sind in Österreich und wir sind mit einem Film auch in Deutschland.
Diese 5 Länder, Ungarn, Russland, Österreich, Norwegen und Deutschland, sind ja ganz unterschiedliche Länder. Wie wird das Thema Demokratiegefährdung da jeweils dann beleuchtet?
Naja, 3 der Länder sind ja wirklich Kernländer der europäischen Demokratie. Und wie weit das schon fortgeschritten ist, die Aushöhlung, die Unterwanderung, ist, glaube ich, am besten zu erleben in dem Film Projekt Ballhausplatz, über die, Gott sei Dank, kurze Ära Sebastian Kurz, aber lang genug, um schon einiges an Schaden anzurichten in den Bereich der Medien, aber vor allen Dingen auch die Angriffe auf das Verfassungsgesetz. Also das so en Detail in den Film zu erleben, wie weit das schon fortgeschritten ist teilweise, das ist schon erschreckend.
Die 39. Ausgabe des Dogfests wird ja morgen eröffnet mit dem Film Watching You, die Welt von Palantir und Alex Karp von Klaus Stern. Da geht es um eine umstrittene kalifornische Überwachungssoftware mit dem nicht gerade vertrauenerweckenden Namen Gotham, um Datenanalyse, also um Data Mining, das Ausspitzeln von Bürgern durch den Staat. Auch das kann ja durchaus demokratiegefährdend sein, oder?
Ja, es ist mit allen Aspekten der Digitalisierung so, dass das immer eine Seite hat, die uns weiterbringt, ganz klar. Und die Digitalisierung hat oft auch eine Seite, die wir hinterfragen müssen, wo wir, glaube ich, einen gesellschaftlichen Umgang mit finden müssen. Und das legt dieser Film ganz gut dar. Also der Alex Karp, der Geschäftsführer von Palantir, sagt ja selber über sich irgendwann mal im Film, dass er möglicherweise, wenn er jetzt noch jung wäre, würde er gegen sich selbst demonstrieren, weil das Geschäft, was sie betreiben, natürlich diese beiden Seiten hat. Sowohl eben demokratieschützend als auch Demokratie, ja, gefährdend.
Die Dokumentarfilme sind bis zum 12. Mai in vielen Münchner Kinos und auch in Sonderspielstätten wie dem Amerikahaus etwa oder der Pasinger Fabrik zu sehen und daneben eben auch als Stream unter dogfest-münchen.de abrufbar zwischen dem 6. und dem 20. Mai. An diesem dualen System, also analog einerseits und digital andererseits, das ja mal aus der Corona-Not herausgeboren wurde, halten Sie fest, weil es sich bewährt hat, nehme ich an, und weil es Ihnen ja auch bundesweit ein noch größeres Publikum beschert.
Ja, das ist im Dokumentarfilmbereich tatsächlich unglaublich dankbar, weil wir von den 109 Filmen werden ungefähr nur maximal 2 Dutzend in deutsche Kinos kommen oder auf deutschen TV-Sendern laufen. Der ganze große Anteil an internationalen Filmen, die wir im Programm haben, sind nicht wiederzusehen in Deutschland. Das heißt, wenn ich nicht an dem einen Abend oder dem anderen ins Kino kommen kann in München, werde ich diesen Film nicht sehen. Und das anbieten zu können, bayernweit und bundesweit ein Publikum, das das dankbar annimmt, ist einfach eine wirklich sehr, sehr gute Sache für beide Seiten, nämlich für die FilmemacherInnen, deren Filme gesehen werden, und fürs Publikum.
Und jetzt hören uns viele Leute aus ganz Bayern zum Beispiel zu und fragen sich, was kostet so ein Ticket dann digital?
Es gibt 2 Möglichkeiten. Ich kann ein Einzelticket kaufen, das kostet 5 €. Oder ich kann den Festivalpass kaufen, den Online-Pass, den reinen Online-Pass, den At-Home-Pass, der kostet 70 €.
Einer der Filme, die im Rahmen des Dogfests laufen und die parallel dann auch im Kino starten, werden wir gleich vorstellen. Das ist Im Land der Wölfe, ein Dokumentarfilm, der sich mit Wildtieren befasst. Der andere ist Gefährlich nah, wenn Bären töten, über die tödliche Attacke eines Bären auf einen Jogger im Trentino 2023. Also wer dem Ruf der Wildnis folgen möchte, der ist auch gut aufgehoben auf dem Dogfest.
Ja, das Spannungsfeld, das Verhältnis zwischen Mensch und Natur ist ja oft ein Erzählgegenstand in den Dokumentarfilmen. Und wir haben in diesem Jahr tatsächlich 2 Filme über Landraubtiere, wenn ich das so sagen darf. Und das sind 2 Filme, die da sehr aufmerksam und sehr genau hinschauen. Wir erleben dieses Spannungsfeld wirklich unbewertet von beiden Seiten. Also wir haben bei einem Gefährlich nah tatsächlich die Ranger und die Parkschützer, die dafür Sorge tragen sollen, dass die Bären da leben können. Und auf der anderen Seite natürlich die Menschen, die dagegen protestieren, weil sie fürchten, dass es weitere mögliche Unfälle sage ich mal, gibt.
Oder Attacken, ja. Morgen beginnt's und geht dann bis zum 12. Mai, das Münchner Dogfest. Das war der Leiter des Dogfests, Daniel Sponse. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Danke für die Einladung.
Und wir schauen jetzt auf den gerade erwähnten Film Im Land der Wölfe, der sich mit den in unsere Breiten zurückkehrenden Raubtieren befasst. Beim Wolf denkt man natürlich an den bösen Wolf im Märchen, den Werwolf als teuflische Kreatur, an Jack Londons Klassiker Wolfsblut. Auch in der Filmgeschichte ist der einsame Wolf ja eine gern genommene Männerfigur. Man denke an Westernhelden oder den ein oder anderen Tatortkommissar aus dem Ruhrgebiet, der sich als solcher geriert. Der Dokumentarfilm Im Land der Wölfe nun erzählt von den echten Wölfen, die sich wieder unter uns Menschen mischen, 100 Jahre nach ihrer Ausrottung, was große Abwehrreaktionen hervorruft. Moritz Wohlfelder hat den Film gesehen.
Hey, mein Helm! Da schleppt mein Helm weg! Was ist denn da los?
Natürlich arbeitet der im Allgäu aufgewachsene Regisseur Ralf Bücheler auch mit oft als Schockmoment bezeichneten Bildern, die immer wieder im Internet auftauchen, in den sozialen Medien viel geklickte Handyvideos von Begegnungen zwischen Tier und Mensch. Einmal stibitzt ein Wolf einem Landarbeiter dessen Schutzhelm. Einmal ist ein Tier zu sehen, das die Gegend rund um einen Discounter durchstreift. Und ein weiteres Mal sieht man einen Wolf einen Autobahnzubringer entlang traben. Der Wolf löst in uns Menschen immer noch Furcht und Schrecken aus. Diesen irrationalen Ängsten geht der Film nach, verfolgt das kulturhistorisch, von den Märchen vom bösen Wolf bis zu Redewendungen wie Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ein Ausdruck, der von der griechischen Antike bis zu zeitgenössischen Philosophen zitiert wird.
So gut wie alle toten Wölfe in Deutschland werden nach Berlin gebracht, ans IZW zur Untersuchung, die da eine sehr, sehr umfangreiche Todfunduntersuchung machen, die sich eigentlich im menschlichen Protokoll, also wie man auch mit menschlichen Todfunden umgeht, orientiert.
Ralf Büchelers Dokumentarfilm beginnt mit einem Tier, das auf einer Landstraße angefahren wurde und verendet ist. Der Regisseur beobachtet Vorkommnisse rund um den Wolf. Er wertet nicht. So gibt es keine Kommentierungen zu den Bildern auf der Leinwand und Bücheler führt auch keine Interviews. Er schaut einfach zu. Bei Bauerndemonstrationen gegen den Wolf, bei geführten Touren durch Wald und Flur, bei Menschen, die wissenschaftlich fundiertes Wolfsmanagement betreiben, bei politischen Hearings mit Experten.
Ich glaube, was sehr deutlich geworden ist von den Sachverständigen, ist, dass die Bejagung den Herdenschutz nicht ersetzen kann. Das ist sehr deutlich geworden und erst recht die Weidetierhaltung nicht retten kann. Von daher würde ich mir auch manchmal stärker wünschen, dass wir über die Lösung diskutieren.
Vor allem aber ist der Regisseur dem Wolf selbst auf der Spur, nutzt etwa das Material von in der Natur installierten Wildtierkameras. Visuell am spannendsten sind die mit Nachtsichtgeräten aufgenommenen Szenen. Durch Schnitt und Musik werden etwa die schwarz-weißen Bilder eines Kampfes zwischen Wolf und Hirsch zu einem experimentellen Tierdrama, das mit den bizarr unwirklichen Aufnahmen, die auch einem Horror- oder Science-Fiction-Film entstammen könnten, assoziativ raffiniert umgeht. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?
Wölfe können riechen, ob ein Tier gesund ist. Wenn das Tier den Weg kreuzt, der Wolf kommt, dann riecht er sozusagen, ob es von links nach rechts gegangen ist. Die Wölfe können räumlich und zeitlich riechen. Die können viel mehr als wir mit dem Geruch. Sie können erkennen, welche Tierart das ist. Sie können erkennen, ob Weibchen oder Männchen und ob es gesund und fit ist. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Rudel Rothirsche rüberzieht und der Wolf riecht dann nichts, was anders ist als normales Rotwild, geht er nicht vom Weg runter. Warum soll er die jetzt angreifen? Die sind wehrhaft, die würden ihn verkloppen, vielleicht sogar töten. Macht er nicht. Wenn aber eins von diesen Tieren irgendwie vielleicht Stoffwechselprobleme hat oder Nierenprobleme hat oder irgendwas hat, eine Infektion hat, das riecht der Wolf.
Stundenlang könnte man dem kundigen Experten zuhören, der eine Gruppe interessierter Menschen durch den Wald führt und Verhaltensweisen sowie die faszinierenden Talente des Wolfes erklärt. Merke, vor ihm muss keiner Angst haben. Der Mensch gehörte nie zu seinem Beuteschema. Der Biologe macht aber klar, wie nahe er uns immer wieder kommt, meist ohne dass wir es bemerken. Der Wolf wird entmythologisiert in diesem informativen, sehenswerten Film. der so endet, wie er begonnen hat, mit Aufnahmen eines Tieres, welches seinen Platz sucht, in der vom Menschen geprägten Kulturlandschaft.
Moritz Hohlfelder war das über den Dokumentarfilm »Im Land der Wölfe« von Ralf Bücheler auf dem Münchner Dogfest zu sehen und ab übermorgen dann bundesweit im Kino. Sie hören Bayern 2 und James Vincent McMorrow aus Dublin mit dem Song »Sparrow and the Wolf«. Sittenpolizei, Todesurteile und Hinrichtungen. Der Iran erhöht den Druck nach innen. Die Islamische Republik verschärft ihre Sanktionen, ihre Strafmaßnahmen mit Blick auf die Protestbewegung, die nach dem Tod von Jina Mahsa Amini im September 2022 auf die Straße gegangen war. Zwar hatte das Regime die Demonstrantinnen und Demonstranten gewaltsam von dort vertrieben, aber damit nicht genug. Es will die Frauen beispielsweise wieder unter das Kopftuch zwingen und jeden Widerstand dagegen durch Abschreckung im Keim ersticken. Das Todesurteil gegen den iranischen Rapper Too Much Salehi ist ein Instrument dabei. Karin Sens.
Die Musik des iranischen Rappers Tumaj Salehi ist düster und voller Wut. Er drückt damit das Gefühl vieler junger Iranerinnen und Iraner aus. Das weiß auch das Regime. Das greift er in seinen Songs ganz offen an, besingt sein Ende. Das Todesurteil von vergangener Woche gegen ihn sehen Kritiker aber nicht nur als Strafe dafür. Es soll der jungen Protestbewegung das Signal geben, wir schrecken auch nicht vor euren Idolen zurück. Widerstand wird nicht geduldet, auch nicht, wenn es darum geht, die Frauen wieder unter das Kopftuch zu zwingen. Der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei erklärt Anfang des Monats, gemäß der islamischen Rechtsprechung und aus religiöser Sicht müssen Frauen ihren ganzen Körper bedecken, außer die Handflächen und das Gesicht. Sie dürfen das nicht vernachlässigen. Khamenei geht also noch weiter. Er will die Frauen unter den Chador, das lange schwarze Tuch, zwingen, das vom Kopf bis zum Boden reicht. Nargis ist Mitte 30 und eine der Frauen, die nach dem Tod von Jina Mahsa Amini im September 2022 auf die Straße geht. Natürlich ohne Kopftuch. Bis vor kurzem ist sie in Teheran ohne unterwegs. Da haben sie mich dann aufgefordert, das Kopftuch aufzusetzen, mich verwarnt, weil ich ohne unterwegs war. Früher bin ich so einer Situation entkommen, indem ich sie einfach ignoriert habe und schnell an ihnen vorbeigegangen bin. Aber diesmal habe ich die schweren Schritte hinter mir gehört. Da war ich gerade auf dem Weg zum Yoga. Die junge Frau mit blau-rot-lila gefärbten Haaren sitzt in ihrem Büro bei offenem Fenster. Man hört die Vögel draußen zwitschern. Aber die friedliche Atmosphäre trügt. Nargis heißt eigentlich anders. Sie ist nervös, fühlt sich auch in ihrem Büro in Teheran nicht sicher, während sie weiter erzählt. Plötzlich waren da 4 oder 5 Polizisten und Polizistinnen. Da habe ich mir schnell mein Kopftuch aufgesetzt. 2 Polizistinnen im schwarzen Chador machten eifrig Fotos von mir. Ich war schon fast so weit, dass ich ihrem Befehl folgen wollte, zu ihrem Minibus zu gehen. Dann habe ich es mir aber anders überlegt und gefragt, warum soll ich? Jetzt trage ich doch ein Kopftuch. Sie diskutiert noch kurz mit den Beamtinnen und Beamten, die ihr sagen, sie soll bloß nicht mehr ohne Kopftuch rausgehen. Dann darf sie weitergehen. In anderen Fällen drängt die Sittenpolizei Frauen in ihre Minibusse. Dieses gefürchtete Symbol für den Tod von Jina Mahsa Amini ist seit gut 2 Wochen zurück auf den Straßen im Iran. Eine neue Welle der Kopftuchkontrollen läuft. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen in Genf berichtet, die iranische Polizei habe viele Frauen und Mädchen festgenommen. Lockere Kleidung, kein Kopftuch, das ist über Monate noch ihr Protest im Alltag, nachdem das Regime den Aufstand auf der Straße mit Gewalt niederschlägt und durch Hinrichtungen erstickt. Aber auch das bisschen Freiheit will ihnen das Regime wegnehmen, sagen Kritiker. Es gehe darum, die junge Generation in ihre Schranken zu weisen, ihnen Angst beizubringen, sie zu brechen. Ein Instrument dabei, das neue Kopftuchgesetz. Nach langem Streit könnte es jetzt bald in Kraft treten. Dann drohen den Frauen noch härtere Strafen, beispielsweise bis zu 15 Jahre Haft, tausende Euro Geldbuße, jahrelanges Berufsverbot für Promis. Das Regime nützt offenbar aus, dass sich die Welt aktuell auf den Krieg in Gaza und Irans Konflikt mit Israel konzentriert. Tomaj Salehi singt davon, dass Haare im Wind im Iran ein Verbrechen sind. Sein Anwalt will gegen das Todesurteil vorgehen und so das Leben des Rappers retten, eines Idols der jungen Protestgeneration.
Karin Senz berichtete, das war unser werktägliches Kulturupdate am Dienstag, wie immer nachzuhören in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen. Perché il tuo cuore non è con me? Dove? Perché questa strana malinconia non mi lascia mai? La dolcezza delle parole, quell'ebbrezza dal Luna Park, come posso dimenticare quel sogno di felicità? C'è un'emozione che hai lasciato qui. Thank you.
rimani sempre con me, eterno io e te. La bellezza è